Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin.
Ihnen allen einen schönen guten Abend. Es gibt jede Menge Samstagssport heute. Christian, den hast du im Blick.
Ich habe viel Schönes dabei. Guten Abend.
Und hier sind unsere Themen des Tages. Alte Beziehung, neuer Schwung. Deutschland und Japan wollen enger zusammenarbeiten und so von Ländern wie China unabhängiger werden. Ein Besuch viel Symbolik. Zum 9. Jahrestag der Krim-Annexion zeigt sich Russlands Präsident Putin auf der Halbinsel. Freiheitskampf und Barrikaden. Vor 175 Jahren begann in Berlin die Revolution, die als ein Grundstein für die deutsche Demokratie gilt. In Zeiten großer, globaler und geopolitischer Unsicherheiten besinnen sich Deutschland und Japan auf gemeinsame Interessen. Die Bundesregierung reiste jetzt erstmals zu Regierungskonsultationen ins Land der aufgehenden Sonne. Ergebnis: Berlin und Tokio wollen militärisch und wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Was das bedeutet, erklärt Elisabeth Schmidt.
Ankunft im Regen und Begrüßung mit Regenschirm in Deutschlandfarben. Japanische Gastfreundschaft. Der Kanzler und sechs wichtige Minister sind nach Tokio gereist, auch um zu lernen, sagen sie. Vor allem beim Thema Energie- und Rohstoffsicherheit.
Der russische Überfall auf die Ukraine, genauso wie die Corona-Pandemie zuvor, haben uns schmerzhaft vor Augen geführt, welche Schwierigkeiten es geben kann, wenn zu starke wirtschaftliche Abhängigkeiten in kritischen Bereichen bestehen.
Es geht vor allem um Halbleiter, Wasserstoff und Mineralien. In Japan kümmert sich seit vielen Jahren eine eigene Behörde um Rohstoffimporte und stabile Lieferketten. Für deutsche Unternehmen vor Ort ein Vorbild. Mehr als jede zweite deutsche Firma nutzt mittlerweile japanische Lieferanten. Auch bei der Verteidigungspolitik wollen beide Länder noch enger zusammenarbeiten. Deutschland verspricht, ein weiteres Bundeswehrschiff in den Indopazifik zu schicken. Einigkeit auch beim Thema Ukraine.
Wir haben nochmals bekräftigt, wie wichtig der Zusammenhalt gleichgesinnter Staaten und die Fortführung harter Sanktionen gegen Russland und eine starke Unterstützung der Ukraine ist, um die russische Aggression so bald wie möglich zu beenden.
Worte, die der Kanzler gerne hört. Japan für Deutschland immer mehr ein stabiler Anker in Asien.
Mehr militärische Zusammenarbeit mit Japan und auch mehr Handel. Deutschland soll nie wieder abhängig sein von einem Land wie beim Gas aus Russland und sich schützen vor Lieferengpässen. Das heißt dann auch mehr Japan, weniger China. Die deutsche Handelspolitik wird neu aufgestellt.
Deutschland sucht den Kontakt zu neuen alten Freunden. Zeitenwende bei der Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik.
Bei seinem Besuch in Japan fand der Bundeskanzler auch Worte zum Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin. Niemand stehe über Recht und Gesetz, so Scholz. Auch der US-Präsident begrüßte die Entscheidung als gerechtfertigt und sehr starkes Signal. Gestern erging der Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten wegen der Verschleppung tausender ukrainischer Kinder. Moskau bezeichnet den Schritt als bedeutungslos. Präsident Putin selbst ist heute auf die Halbinsel Krim gereist und wollte damit an den 9. Jahrestag der Annexion erinnern. Für Russland ist die Krim wegen ihrer geografischen Lage wirtschaftlich und militärisch sehr bedeutend. Nach einer inszenierten Volksabstimmung 2014 gliederte Putin das Gebiet in die Russische Föderation ein. Weder Referendum noch Annexion wurden international anerkannt. Über den Tag heute berichtet Nina Niebergall.
Es war ein untypischer Auftritt für Wladimir Putin. Abseits der Menschenmengen und Russlandflaggen besuchte er eine Kunstschule auf der Krim. Kein Wort von ihm zum Jahrestag der Annexion. Den Ton setzten die Offiziellen vor Ort. Heute verstehen wir, dass die Ereignisse, die damals in Sewastopol begannen, zu weiteren Entwicklungen führten, der Wiederbelebung des Donbass. All das führte zu den Ereignissen, die wir heute sehen. Ich bin sicher, es wird mit unserem bedingungslosen Sieg enden. Zehntausende haben seit der Annexion vor 9 Jahren die Krim verlassen. Wer hier geblieben ist, steht hinter Putin oder behält seine Meinung für sich. Nein, wir bereuen nicht, dass wir Russland beigetreten sind. Ich habe keine Angst, fühle mich nur etwas unwohl. Aber ich vertraue unserer Armee. Wir werden gewinnen. Die Propagandashow fällt in diesem Jahr kleiner aus als sonst, möglicherweise aus Angst vor ukrainischen Angriffen. Russische Einrichtungen auf der Krim sind immer wieder Ziele ukrainischer Attacken. Sewastopol ein wichtiger Stützpunkt der Schwarzmeerflotte und russischer Truppen.
Es sind jetzt mehr Truppen dort stationiert, es sind andere Waffensysteme dort stationiert und der laufende Krieg Russlands gegen die Ukraine wird maßgeblich auch von russischen Einrichtungen auf der Krim unterstützt.
Für Putin ist die Krim ein wichtiges Symbol. Die Annexion hatte er persönlich vorangetrieben. Seine Botschaft wohl deshalb heute: kein Grund zur Sorge, alles unter Kontrolle.
Wenige Stunden nach diesem Putin-Auftritt die Meldung, Russland und die Ukraine verlängern das Getreideabkommen. Das bestätigte der türkische Präsident Erdogan, der das Abkommen mitvermittelt hatte. Die Exporte durchs Schwarzmeer sind wichtig für viele Länder, in denen Menschen von Hunger bedroht sind. Zumindest hier ein Ansatz von Einigkeit, während es in der Ukraine wieder zahlreiche russische Drohnen- und Raketenangriffe gab. Maike Verlaat-Violand.
Massive Zerstörung in Saporischschja. Hier sollen gestern russische Raketen eingeschlagen sein. Laut ukrainischer Luftwaffe zielte Russland in der Nacht auf gleich mehrere Regionen. Auch die Kämpfe an der Front gehen weiter. Neben Bachmut, besonders in den Orten Leman, Marinka, Schachtarsk und Avdijewka. Avdijewka ist vom Krieg bereits schwer gezeichnet. Der Beschuss ist konstant. Von 25.000 Bewohnern harren noch immer etwa 2.000 Menschen in der Industriestadt aus. Wir sind es bereits gewohnt, aber es macht mir Angst zu sehen, wie Menschen getötet werden. Eine Spezialeinheit der ukrainischen Polizei sucht die Menschen auf, die doch noch bereit sind zu fliehen. Eine von ihnen ist Svetlana Masurina. Seit April lebt sie mit ihrem Sohn in einem Keller, ihr Haus zerstört. Ich gehe nur wegen meinem Sohn. Ich möchte, dass er gut leben kann. Rund um die Stadt halten die Soldaten den Angriffen stand. Aber der Munitionsmangel macht ihnen Sorgen. Das größte Problem ist, dass der Feind mehr Munition hat. Wenn die Voraussetzungen gleich wären, dann würde sich der Verlauf des Krieges sehr schnell ändern. Russland sucht aber offenbar neue Soldaten für den Fronteinsatz. Die Söldnergruppe Wagner kündigte an, bis Mitte Mai rund 30.000 neue Kämpfer unter Vertrag nehmen zu wollen.
Anne Brühl ist für uns in Kiew. Anne, wieder gab es zahlreiche russische Angriffe auf die Ukraine. Wie hast du die letzten 24 Stunden erlebt?
Ja, hier in Kiew gibt es immer wieder Luftalarm. Gestern Abend dann auch einen großen landesweiten Drohnenangriff im ganzen Land, selbst in der Region Lviv, ganz im Westen. Und viele Ukrainer haben das als direkte Reaktion auf den Haftbefehl für Wladimir Putin gewertet. Die Kämpfe konzentrieren sich ja vor allen Dingen auf den Osten, vor allen Dingen auf Bachmut. Die letzte offene Verbindungsstraße aus ukrainischem Gebiet, die gerät in den letzten Tagen immer heftiger unter russischen Beschuss. Und viele hier fragen sich, ob und wann denn die Frühlingsoffensive der Ukrainer beginnen wird, auf die ja viele hier ihre Hoffnung setzen. Ob das im Osten sein wird oder vielleicht doch eher im Süden von Saporischschja aus Richtung Melitopol und schließlich dann auch Richtung Krim, von der Präsident Zelensky ja immer behauptet hat, der Krieg habe dort begonnen und er werde dort enden.
Live aus Kiew, Anne Brühl. Vielen Dank. Nach einer Reihe kostspieliger Fehlschläge und trotz eines 50 Milliarden Franken Kredits der Zentralbank steckt die Schweizer Traditionsbank Credit Suisse tief in der Krise. Laut Medienberichten verfolgen die Aufsichtsbehörden des Landes einen Plan A. Demnach soll die UBS, das größte Schweizer Geldhaus, die Übernahme des angeschlagenen Konkurrenten prüfen. Spätestens bis zum Handelsstart am Montag soll eine Lösung gefunden sein. Würde die Credit Suisse komplett geschluckt, entstünde eines der größten Bankhäuser Europas. In Frankreich weiterhin große Wut über die geplante Rentenreform der Regierung. Gestern Abend gingen wieder Tausende auf die Straße. In Paris und anderen Städten gab es heftige Krawalle. Dutzende Demonstranten wurden festgenommen. Über das ganze Wochenende sind im ganzen Land Protestaktionen geplant. Die Regierung muss sich am Montag einem Misstrauensvotum stellen, denn Präsident Macron hatte die Reform ohne finale Abstimmung durch das Parlament gedrückt und damit die Vertrauensfrage ausgelöst. Strom erzeugen durch klimaschädliche Kohle. Damit soll ja bis 2038 Schluss sein. Die Grünen wollen das schon bis 2030 schaffen. Und zwar, das ist seit heute klar, auch im Osten von Deutschland. Dies sei notwendig, um die Klimaziele zu erreichen, heißt es vor einer Klausur der Grünen Bundestagsfraktion. Kritik kommt aus den östlichen Bundesländern, aber auch vom Koalitionspartner. Mehr von Ines Trams.
Die Zeit der Kohlebagger in den ostdeutschen Ländern soll nicht erst 2038 enden. Wie in NRW soll auch hier 8 Jahre früher das Aus für die Kohle kommen. So will es die Bundestagsfraktion der Grünen nächste Woche beschließen. Ein Schritt für das Klima, so heißt es, und für die Menschen. Er ist gleichzeitig notwendig, um angesichts einer zusehends unrentablen Kohleverstromung in den kommenden Jahren endlich Planungs- und Investitionssicherheit herzustellen.
Wenn wir den Rahmen schaffen, 2030 zu sagen, mit der Kohle im Osten ist Schluss, dann können wir gleichzeitig jetzt schon beginnen, den Strukturwandel so zu gestalten, dass wir neue Technologien ansiedeln und damit auch neue Jobs der Zukunft schaffen und damit auch großes Wachstumspotenzial für die Region gestalten.
Gelingen soll der frühere Ausstieg mit vorgezogenen Milliardenhilfen und mit der Umstellung auf Gaskraftwerke und Wasserstoff. Widerstand kommt von den Unionsministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt, aber auch von der SPD.
Die Gaskraftwerke, was den Grünen vorschwebt, die sind halt auch nicht in 5 Jahren zu bauen. Und die Frage ist, mit welchem Gas werden die dann eigentlich befeuert? Also dann müssen Konzepte auf den Tisch, wie es funktioniert. Und dann werden wir sehen, ob uns das gelingt. Aber zurzeit finde ich das unrealistisch.
Gegenwehr auch von der FDP. Im Ampel-Koalitionsvertrag wolle man schließlich einen zeitigeren bundesweiten Ausstieg nur anstreben.
Wenn wir jetzt symbolische Zahlen wie 2030 festlegen, führt das vor allen Dingen zu einem, nämlich zu mehr Kosten. Weil die Kohlekraftwerksbetreiber wollen und bekommen dann natürlich eine höhere Entschädigung. Und damit wird Klimaschutz nur unnötig teuer. Und ich glaube, wir haben nicht die Zeit für solche Symbolpolitik und wir haben vor allen Dingen nicht das Geld für ineffiziente Maßnahmen.
Ein früheres Aus für die Kohle im Osten, mehr Zündstoff für den Koalitionsausschuss nächste Woche für eine bereits zerstrittene Ampel.
Die linken Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht will bis Ende des Jahres entscheiden, ob sie eine neue Partei gründet. Das sagte sie gegenüber ZDFheute.de. Dabei spiele eine Rolle, ob sie dazu die gesundheitliche Kraft habe. Als One-Woman-Show könne sie das nicht. Sarah Wagenknecht hatte angekündigt, nicht mehr für die Linke zu kandidieren, auch weil sie in ihrer Partei mit ihren Positionen zum Ukraine-Krieg aneckte. Und das ganze Gespräch können Sie natürlich in unserer ZDF-Heute-App nachlesen. Und dort erfahren Sie dann auch, warum Sarah Wagenknecht noch zögert und welche Probleme und Gefahren sie in der möglichen Gründung einer neuen Partei sieht. Jetzt gehen wir weit zurück. Vor 175 Jahren glich Europa einem Pulverfass. Unterdrückung, Armut und Hunger. Die Bevölkerung hatte genug und das auch in Deutschland. Der 18. März 1848 in Berlin. Tausende zogen damals zum Berliner Stadtschloss, forderten Presse- und Versammlungsfreiheit, freie Wahlen und eine Verfassung. Es folgten 17 Monate voller Dramatik. Protestzüge, Barrikadenkämpfe, das erste gesamtdeutsche Parlament. Und auch wenn die Revolution blutig endete, der Grundstein für die Demokratie war gelegt. Der Auftakt eines Gedenkjahres heute in Berlin, Stefan Merseburger.
Der König schießt auf sein Volk, auf die Barrikaden.
Berlin im Revolutionsfieber. Gedenken an 1848, als das Volk für mehr Rechte und Freiheit auf die Straße ging. Auch der Bundespräsident kommt, nicht auf, aber immerhin vor die Barrikade.
Wir sollten uns eher daran erinnern, dass es die Kämpfe von 1848 und den Folgemonaten waren, die alles das in Gang gesetzt haben, wovon wir heute profitieren. Presse und Meinungsfreiheit, individuelle Freiheiten jeder Art, das Recht, sich zu versammeln, alles das stammt aus dieser Zeit.
Vor 175 Jahren ziehen die Berliner vor das Schloss. Das Militär schlägt den Aufstand blutig nieder. Der König von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., gibt den Befehl. Doch die demokratische Bewegung macht weiter. In der Frankfurter Paulskirche entsteht ein Parlament. Es erarbeitet eine Verfassung. Eine Delegation reist 1849 nach Berlin und versucht, den Preußenkönig zu einer konstitutionellen Monarchie zu bewegen. Friedrich Wilhelm lehnt ab. Die Revolution scheitert.
1848! März!
Berliner Gymnasiasten führen ein Schauspiel auf. Auch das ist Teil der Revolutionsfeiern.
damals wurde für die Demokratie gekämpft und das ist es halt heute auch noch wert, das zu tun.
Wir können mitnehmen davon, dass wir selbst als normale Bürgerinnen und Bürger auch was erreichen können.
Gedenkstunde auf dem Friedhof der Märzgefallenen. Mehr als 250 Menschen, darunter 11 Frauen, starben im Kampf für Gleichberechtigung, Demokratie und Freiheit.
So, wir sind jetzt beim Sport und da gab es große Emotionen, vor allen Dingen im Biathlon, Christine.
Wieder so ist kurz vorm Abschied. Schöner hätte der letzte Weltcup-Sprint ihre Karriere für Denise Hermann-Wick nicht sein können. Top in der Loipe, kein Schießfehler, der Triumph am legendären Holmenkollen in Oslo und dazu die kleine Kristallkugel. Großartig.
Ihr Abschied vom Leistungssport gestaltet sich immer märchenhafter. Smalltalk in der Königsloge bei Harald dem V. Nicht gerade märchenhaft, aber das Liegenschießen. Sie muss nachladen, verliert dabei knapp 10 Sekunden. Gleicht das jedoch durch eine starke Laufleistung aus, wie gewohnt. Als das Stehenschießen fehlerfrei abläuft, wird der Sieg immer greifbarer. Hanna Öberg, die Schwedin, setzt die Richtzeit. Deutlich besser als die übrige Konkurrenz. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin muss gegenhalten und behält vom Vorsprung noch 3,5 Sekunden.
Ich habe die ganze Woche nur Kristallkugel und Sprintwertung gehört. Aber ich brauche anscheinend doch ein bisschen Druck, um dann wirklich richtig zu performen.
Als Zugabe gibt's die kleine Kristallkugel für die Sprintbeste am Tag vor ihrem letzten Weltcuprennen.
Ja, der Massenstart. Faszination Schiefliegen. Morgen die offizielle Premiere bei den Frauen im norwegischen Vikersund. Den weitesten Flug im Training markierte die Kanadierin Alexandria Lutet mit 222 Metern. Genauso weit flog im zweiten Durchgang der Tagessieger bei den Männern, Halvor Egner Granerud aus Norwegen. Kein Deutscher übrigens unter den Top 10. Jetzt zur Fußball-Bundesliga, 25. Spieltag mit einem weiteren Dämpfer für Leipzig. Bochum besiegt RB 1:0, Stuttgart unterliegt Wolfsburg 0:1, Augsburg Schalke 1:1, Hoffenheim Hertha 3:1. Das Abendspiel Dortmund-Köln ausführlich im Sportstudio, gestern Gladbach-Bremen 2:2. Die morgigen drei Partien können noch einiges in der oberen Tabellenhälfte verändern. Auch das Spitzenduo noch ohne Ergebnis. Leipzig bleibt erstmal Dritter, kann aber überholt werden. Wolfsburg vorläufig hoch auf 7. Spannung am Tabellenende, nur 2 Punkte zwischen den letzten 4. Hoffenheim verbessert sich auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz vor Hertha, Schalke und dem neuen Schlusslicht Stuttgart. Und mehr dazu wie gewohnt von 23 Uhr an im aktuellen Sportstudio zu Gast Schalkes Stürmer Marius Bülter, der vorhin per Elfmeter den Ausgleich in Augsburg erzielt hat. Und jetzt noch ein besonderer Rekord, aufgestellt vom Schweizer Marco Odermatt beim alpinen Weltcup-Finale in Soldoi, Andorra. 2042 Punkte im Gesamtweltcup, 42 Punkte mehr als der Österreicher Hermann Mayer vor 23 Jahren. Dazu zweimal Bestzeit im letzten Riesenslalom des Winters. Der 25-Jährige, wahrlich eine Klasse für sich. Mit seinem 13. Saisonerfolg stellt er zudem die Bestmarke an Siegen in einer Saison ein, die zuvor nur dem Schweden Ingmar Stenmark, Hermann Mayer und Marcel Hirscher aus Österreich gelangen. So, jetzt durchatmen. Besonderer Sporttag.
Allerdings. Dankeschön, Christine. Morgen zeigt sich der Vorfrühling von seiner wechselhaften Seite. Dazu gleich mehr von Christa Orben. Gegen 22.45 Uhr das Heute-Journal mit Marietta Slomka. So viel von uns. Dankeschön und noch einen schönen Abend für Sie.
Ja, guten Abend. Spätestens jetzt beginnt die Natur, sich auf den Frühling vorzubereiten. Denn mit viel Sonne im Süden und im Osten war es auch heute wieder sehr mild. Wir erreichten 20 Grad in Worms am Rhein und auch Jena verpasste 20 Grad nur knapp. Seit dem Nachmittag zieht jetzt eine Schauerlinie von Westen her über das Land mit eingelagerten Gewittern. Und heute Nachmittag erreicht uns dann hier diese feuchte, wolkenreiche Luft. Das heißt, es geht im Nordwesten weiter mit Schauern, die sich später auch südlicher und östlicher entwickeln können. In Niederbayern, da wo es klar ist, da sinken die Werte heute Nacht auf 2 Grad. Am Niederrhein bleibt es bei 9 Grad. Morgen gibt es wieder 18 Grad in Berlin, Brandenburg, im Rest des Landes mit 11 bis 15 Grad. Zwar immer noch zweistellig und mild, aber doch etwas geringere Werte als heute noch. Zum einen gibt es nämlich morgen mehr Wolken, zum anderen eine Kaltfront aus Westen, die die Schauer wieder aufleben lässt. Vormittags im Süden und im Osten noch trockene Wolkenlücken. Nachmittags zieht das Ganze südostwärts und von der Nordsee her wird es dann trockener. Und in diesem wechselhaften Schauerbereich sind auch lokal Gewitter möglich, dann mit kräftigerem Regen und auch mal kräftigerem Wind. In den nächsten Tagen mit dem Frühlingsbeginn am Montag bleiben die Werte auch zweistellig und mild. Aber so ein stabiles Frühlingshoch ist noch nicht in Sicht. Aber sei es drum, es bleibt eher wechselhaft und die Natur kann ja jeden Regen gebrauchen. Tschüss.